Immer häufiger lesen wir, dass extremer Reichtum eine große Gefahr für unsere Demokratie darstellt. Bestes Beispiel sind die Tech-Bros in den USA. Worüber leider viel weniger gesprochen wird, sind Menschen, die ihr Millionenvermögen in den Schutz unserer Demokratie und in sinnstiftende Unternehmen mit hohem Social Impact investieren. Und das wollen wir heute mal ändern.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur und ich begrüße euch heute hier zur 50. Folge von Gewinn mit Sinn, dem Podcast rund um sinnstiftendes Unternehmertum. Und ich freue mich, in der heutigen Jubiläumsfolge Kai Viehoff als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Er bezeichnet sich selbst als Impact-Philanthrop, ist Steuerberater und Sozialunternehmer, Spross einer bekannten Unternehmerfamilie und ganz nebenbei Erbe eines Millionenvermögens. Hallo Kai, schön, dass du heute hier bei mir in meiner Jubiläumsfolge zu Gast bist.
So Jürgen, ja, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und natürlich freue ich mich noch umso mehr, dass ich jetzt ausgerechnet in der Jubiläumsfolge zu Gast bin.
Wunderbar, und dann fangen wir direkt mal mit etwas ganz Ketzerischem an. Kai, du gehörst ja wahrscheinlich zu den reichsten 1-2% in Deutschland, kann man das so sagen?
Da gehe ich von aus, ja.
Hast du denn dann auch schon ein CO2-Budget für das ganze Jahr aufgebraucht? Ne? Wobei sich der Bericht von Oxfam ja auf das reichste 1% der Weltbevölkerung bezieht. Aber ist ja egal, vielleicht hast du das ja auch schon rausgehauen.
Da gehe ich nicht von aus, dass ich das jetzt tatsächlich schon geschafft hätte. Wobei ich da auch sagen muss, ich bin da auch kein Heiliger. Ich fahre ein Auto mit Verbrennungsmotor. Also da habe ich auch so meine Baustellen, wo ich noch einiges verbessern könnte. Aber ich habe keine Yacht, ich habe kein Privatflugzeug. Also von daher ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich an diesem Punkt schon mein CO2-Budget verbraucht habe.
Du hast ja auch schon die zwei Hauptverbraucher genannt, die Yacht und die Privatflugzeuge, die dafür sorgen, dass die Extremreichen tatsächlich schon am 10. Januar, hieß es, ihr gesamtes CO2-Budget fürs gesamte Jahr aufgebraucht haben. Übrigens, was ich ja ganz witzig fand, ist ja 1% der Weltbevölkerung ist ja genau in etwa die Bevölkerung von Deutschland. Und wenn wir von den 2% der Reichsten reden hier in Deutschland, ist das die Einwohnerzahl von München. Also wenn man alle Reichen in Deutschland in München stecken würde, hätten wir die alle schön auf einen Platz und könnten aufpassen, was die da so machen. Aber okay, zu dem Thema Reichtum und daraus resultierende Ungleichheit kommen wir gleich noch. Nächste Frage. In Mönchengladbach werden dich wahrscheinlich viel aufgrund deines Namens kennen, vermute ich mal.
Ja, das ist so. Da werde ich auch häufig drauf angesprochen. Und das ist auch nicht immer nur schön, weil ja, man wird dann eben schnell so in diesen Familientopf geworfen. Und dann hat man auch bei manchen Menschen das Gefühl, dass sie dann schon ein Bild von einem haben, das jetzt auch nicht unbedingt der Realität entsprechen muss.
Jetzt vermute ich mal, dass vielleicht nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß, wer Kai Viehoff ist. Und das wollen wir jetzt mal aufklären. Denn er stammt aus einer durchaus bekannten Unternehmerfamilie. Dein Großvater hat Allkauf gegründet. Und die Älteren von uns kennen das vielleicht noch. Das war 1962. Und das war damals eine Art Discounter-Konzept für Großmärkte oder so SB-Warenhäuser. Und der Umsatz war sogar ganz beachtlich. 1996 lag er bei gut 4,5 Milliarden deutsche Mark damals noch. Aber 1998 hat dein Großvater die Allkauf dann an die Metro verkauft für gut 2,4 Milliarden Mark, was heute umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro entsprechen würde. Und heute gibt es noch bestehende Märkte unter der Bezeichnung Real. Ist das richtig, was ich da jetzt gerade erzählt habe?
Also erstmal, es war so eine knappe Milliarde, die da tatsächlich geflossen ist, also eine knappe Milliarde Euro zu D-Mark-Zeiten.
Ja.
Roundabout 2 Milliarden D-Mark.
Die Recherche nicht wasserfest, verdammt. Aber gut, dass du es aufklärst.
Ja. Und ja, genau, das hat mein Großvater mit seinem Schwager damals in den 60er Jahren gegründet und verkauft worden ist das 1998 durch meinen Vater und seine drei Brüder, dann an die Metro-Gruppe. Ist dann schnell firmierte es dann schnell unter Real. Und ja, die Realmärkte hat es ja auch in den letzten Jahren dahin gerafft. Einiges wurde noch von der Kaufland-Gruppe übernommen. Genau. Und da hat man dann eben ein liquides Vermögen oder mehr oder weniger liquides Vermögen rausbekommen aus diesem Verkauf, dass man dann über ein sogenanntes Family Office dann angelegt hat in so klassischen Anlageklassen wie Wertpapieren, Immobilien, Unternehmensbeteiligung, aber auch beispielsweise in Kunst, in eine Kunstsammlung. Ja, und da war oder ist eigentlich so familiär gedacht, dass das so der Topf ist, der dann allen Familienmitgliedern über Generationen zur Verfügung steht.
Du hast ja von deinem Vater bereits einige Millionen geerbt und hast aber nun ein weiteres Millionenerbe ausgeschlagen, beziehungsweise so habe ich verstanden, in eine gemeinnützige Stiftung übergeben. Wahrscheinlich denken jetzt viele, wow, wie bekloppt muss man sein, jetzt so viel Kohle auszuschlagen. Aber ich glaube, das denkt man nur, wenn man nicht genau weiß, was so ein Erbe innerhalb einer großen Familie in Wirklichkeit bedeutet. Und du hast das gerade schon so ein bisschen angerissen. Kannst du da mal so erzählen, dass es da, ja, glaube ich, total aufwendige Vertragskonstrukte gibt dann um so ein Erbe und dass man dann da ganz anders eingebunden ist, als viele denken. Die meisten denken, ja, ist doch super, kriege ich so eine Million oder ein paar Millionen auf dem Konto und dann kann ich machen, was ich will. Aber dem ist es nicht so, ne?
Ich meine, wenn man wirklich darum ringen muss, bis zum Monatsende mit dem Geld auszukommen, ne, und auch keine Puffer hat für Notsituationen und so weiter, dann klingt das natürlich sehr zynisch, ne, wenn man darüber spricht, so ein Riesenvermögen, das, also über die Herausforderungen spricht, die das mit sich bringt. Ne. Das kann ich auch total nachvollziehen und da möchte ich auch nicht irgendwie in irgendeiner Weise behaupten, das wären jetzt größere Herausforderungen, als Menschen haben, die wirklich knapsen müssen, ne? Oder eben diese Sicherheit nicht haben. Ne? Das möchte ich dann nochmal vorausschicken. Es ist aber wohl so, dass natürlich man oftmals in so einem Konstrukt und so einer Familie dann irgendwie mehr als Vermögensträgerin betrachtet wird, gerade auch von beratender Seite und steuerberatender Seite. Und da ich ja selber mich in dieses Abenteuer Steuerberaterprüfung gestürzt habe, weiß ich da auch ein bisschen, wie die Branche tickt. Und ja, das wird dann aber natürlich in frühen Jahren auch schon vertraglich irgendwie so sortiert, dass es ja teilweise auch eben steuerlich günstiger ist und ja, man die nachfolgenden Generationen dann auch ein bisschen in der Verantwortung stehen, wobei das auch nicht immer so der Fall ist, dass sie wirklich verantwortlich dann auch mit übertragenem Vermögen umgehen dürfen. Sondern das ist dann oftmals, sind das die älteren Generationen, die dann immer noch irgendwo vertraglich die Hand darüber haben. Und natürlich auch, je jünger die Personen sind, desto mehr fürchtet man natürlich, man weiß ja nicht, wo die sich hin entwickeln und ob die das alles so verstehen und was dann mal die EhepartnerInnen sein werden. Und das wird dann natürlich alles auch und insbesondere von juristischer beratender Seite so in Verträge gepackt, dass man dann wirklich nur noch Gestaltungsmasse ist, so habe ich das jedenfalls empfunden. Nun hatte ich natürlich das große Glück und das war auch eher Zufall, dass ich eben diesen Weg gewählt habe und eine Ausbildung gemacht habe in der Kanzlei, die auch meine Familie berät und dann ja da eben so insbesondere das theoretische Rüstzeug dann mitgegeben bekommen habe, um die Dinge dann auch so zu verstehen. Und das führte dann aber weniger dazu, dass ich das alles toll fand, sondern dass ich eher dachte, ist irgendwie schon ganz schön brutal, was dann da so an Konstrukten gewählt wird. Ja, und man ist nach meinem Dafürhalten auch ganz viel fremdbestimmt. Und es geht dann eben um diesen höheren Zweck, um dieses Vermögen, dem man sich dann irgendwie unterzuordnen hat. Und das habe ich irgendwie nie verstanden und nie gefühlt, warum ich mich etwas Materiellem unterordnen soll. Und zumal ich es auch als sehr, sehr unangenehm empfunden habe, wenn sich familiäre Bindungen und auch gerade zu meinem Vater so in geschäftliche Verbindungen dann, wenn das in so eine geschäftliche Verbindung kippt und es auch manchmal so verwoben ist, ja, dass man irgendwo auch gar nicht so klar weiß, welche Ebene ist das jetzt und auch so von beratender Seite, ja, ihr Vater macht das ja alles, weil er sie so liebt und ich dann immer dachte, das gehört nicht zusammen. Und das habe ich für mich eben lange Zeit auch ganz schlecht auflösen können und dann auch immer große Schuldgefühle gehabt. Einerseits natürlich dieses ererbte Vermögen zu haben und dafür nicht dankbar sein zu können und mich damit nicht gut zu fühlen. Und da bin ich dann eben auch nur rausgekommen, so für mich und auch emotional rausgekommen, indem ich gesagt habe, ich möchte nichts weiteres haben und auch ja, zu sagen, das, was ich denn dann aber im Wege der vorweggenommenen Erbfolge schon bekommen habe, auch in Themen investiere, so im Impact-Bereich, im philanthropischen Bereich, die ich für sehr viel sinnvoller erachte, als aus viel Vermögen noch mehr werden zu lassen. Ja, und so.
Genau, da werden wir gleich auch mal drüber sprechen, was du eigentlich machst, weil du hast ja schon sehr schräge Gedanken, so als reicher Mensch, ne? Und ich kann mir so irgendwie vorstellen, dass du mit Sicherheit bei vielen der reichen Familien, Unternehmerfamilien in Deutschland so eher unangenehm auffällst, denn du sagst zum Beispiel, dass einige wenige Personen mit Geld assoziierter Macht das Leben von Milliarden Menschen beeinträchtigen. Und das zu hinterfragen keine Neiddebatte ist, sondern etwas, über das dringend gesprochen werden muss. Und ein weiterer Satz von dir lautet, Reiche zahlen den Deutschen zu wenig Steuern und setzen ihre Macht ein, um die Ungleichheit im Land zu zementieren. Das ist ja schon ungewöhnlich. Erlebst du da auch immer wieder mal Anfeindungen aus bestimmten Ecken?
Also ich merke schon jetzt auch, wenn ich auf LinkedIn was poste, dass, aber es, im Allgemeinen war es sehr respektvoll gehalten, diese Kommentare, dass schon dann irgendwo so Personen, die ja konservativ unterwegs sind und das ja vielleicht auch ihr Geschäftsmodell oder eben ihr Vermögensmodell verteidigen wollen, dann eben dagegen argumentieren. Also da gibt es schon auch Gegenwind. Ich ja, versuche in meinen Positionen und Aussagen, es ist zwar irgendwie einerseits radikal, aber ich versuche es irgendwie dann in der Wortwahl ein bisschen zu entschärfen. Bisher gelingt das noch. Ich warte aber auch tatsächlich darauf, dass irgendwie mal größere Anfeindungen kommen oder sich dann ja mehr irgendwie zusammengetan wird, um ja, dieses Hinterfragen zu torpedieren. Aber bisher sind meine Erfahrungen da noch nicht so ganz schlecht gewesen.
Ja, du hast ja auch ganz klare Meinung zu bestimmten Themen, ne? Also jetzt beispielsweise hat ja Markus Söder gerade mal wieder gefordert, dass wir alle mehr leisten müssen. Ich vermute ja, dass er will, dass wir mehr leisten müssen, damit die 670 Millionen, die die Bayerische Versorgungskasse da gerade verzockt hat, wieder reinkommt. Aber es ist nur eine Vermutung. Das ist ja der Innenministerium von Bayern, ist ja dafür zuständig. Also irgendwie keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt. Aber er meinte, eine Stunde pro Woche sollte es sein. Dann klappt es auch wieder mit dem Wohlstand. Und auf der anderen Seite ist ja die CDU, CSU ohnehin gerade der Meinung, dass wir unseren Sozialstaat gar nicht mehr leisten können und wir dort besonders kräftig sparen müssen, damit es uns allen wieder gut geht. Aber die Themen Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer oder generell die guten gern 100 Milliarden Verlust jedes Jahr durch Steuerhinterziehung scheinen dort nie ein großes Thema zu sein. Wie stehst du denn so dazu, wenn man sowas hört?
Es wird ja viel auch darüber gesprochen, also auch mehr so in der Blase, in der ich unterwegs bin, dass es natürlich immer sehr bequem ist, gegen diejenigen zu hetzen, die sowieso schon wenig haben und denen die Verantwortung dafür zuzuschieben, also Menschen, die von die Sozialleistungen benötigen oder aber ja Menschen mit Migrationshintergrund, ne, und denen die Schuld für alles, was schiefläuft, zuzuschieben. Und damit lenkt man natürlich von diesen großen Fischen ab.
Was also in der Geschichte auch immer gut funktioniert.
Ja, das ist Populismus pur. Ja. Und genau, gerade Markus Söder gibt da auch ein sehr, sehr schlechtes Bild ab. Man sagt ihm ja auch nach, dass seine Frau auch ein Familienunternehmen oder an einem Familienunternehmen beteiligt ist.
Großes Bauunternehmen.
Vielfach in eigener Sache da Politik macht.
Deshalb will er auch nichts gegen die Erbschaftssteuer unternehmen, weil das würde ihn dann in der Familie selbst treffen. Ich glaube, da würde er ziemlich Ärger kriegen zu Hause.
Ja, wobei er da ja auch immer klassischerweise die falschen Argumente aus dem Hut zaubert, ne? Dass Omas Häuschen dann besteuert würde, was, wenn man sich ein bisschen im Steuerrecht auskennt, ziemlich absurd ist.
Ne? Da sind wir ja wieder beim Populismus.
Ja, richtig.
Das ist ja bei vielen Themen in der Politik so, dass das erstmal behauptet wird und dann wird es weitergetragen. Es gibt ja auch genügend Medien, die das dann aufgreifen und dann funktioniert es ja ganz gut, ne?
Ja, es ist auch das Ding bei großen Vermögen, dass ja die Verteilungsfrage da immer zu eigenen Gunsten auf dem Weg dahin entschieden wurde, ne? Und man ja mit Fug und Recht erstmal fragen kann, wie sah es denn bei der Rohstoffgewinnung aus? Ne? Ich meine, das ist auch noch sehr kolonial geprägt, auch wenn es jetzt nicht mehr so staatlich kontrolliert ist, finde ich, haben wir immer noch irgendwie so einen Unternehmenskolonialismus, ja? Dass wir in fernen Ländern mit reichen Rohstoffvorkommen uns trotzdem immer noch wie Kolonialmächte verhalten, aber eben eher über Unternehmen und Wirtschaftspolitik. Das ist etwas, wo ich sage, da könnte man es sehr viel fairer verteilen. Dann kann man sich auch immer fragen, so im eigenen Unternehmen, haben denn alle einen Anteil an der Wertschöpfung bekommen, der auch ihrem Beitrag dazu entspricht? Ja, dann kann ich Produkte auch günstiger anbieten, was auch mehr Wohlfahrt für eine Gesellschaft bedeuten würde, etc. pp. Das trägt ja alles zum Vermögensaufbau bei, ja, und die gängigen Bewertungsmethoden für Unternehmen, die stellen ja auch immer auf den Cashflow ab, also auf Gewinne, beziehungsweise Cashflow ist nicht gleich Gewinn, sondern das ist das, was tatsächlich an den Zuwachs an liquiden Mitteln bedeutet. Und das spielt ja alles da rein. Ja. Und von daher, als du das vorhin auch im Hinblick auf die Besteuerung sagtest, bin ich der Meinung, es ist eine Notwendigkeit, dass staatlicherseits und über Steuern auf Einkommen und Vermögen, und Einkommen ist ja, was Unternehmen anbelangt, auch der Gewinn, ja, dass man da Teile davon abschöpft und eben nachgelagert einen Ausgleich schafft. Und ich eigentlich in der Debatte darüber immer nur so Scheinargumente dann höre. Ja, nee, da würden Arbeitsplätze vernichtet.
Wenn die Unternehmen wandern ab, ganz wichtig. Also ja, die wandern ja alle ab.
Die wandern alle ab, genau. Also zum einen, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn ein Gewinn besteuert wird, das heißt ja, dass die Personalkosten darin schon abgezogen wurden. Ja? Also weiß ich jetzt nicht, warum eine Steuer auf den Gewinn da Probleme verursachen sollte. Natürlich kann man sagen, im anderen Land zahle ich weniger Steuern, dann gehe ich dahin. Aber da muss man auch eben so schauen, wie ist denn da die Infrastruktur? Ich möchte auch ganz ehrlich nicht in einem Land leben, wo die soziale Ungleichheit riesig groß ist, weil da fühle ich mich auch nicht wohl. Und ich meine, in extremen Beispielen muss man dann als reiche Person dann auch einen Sicherheitsdienst engagieren, in einer gated Community leben mit Wachpersonal. Das ist für mich auch keine Lebensqualität mehr. Ne? Kann man natürlich sagen, ja, ich möchte da lieber hin, meins wäre es nicht. Ja, ja, und da verstehe ich eben auch das Argument nicht, ich will dann abwandern, zumal es immer unterstellt wird, dass der Staat schlecht mit Steuergeldern umgeht. Und da wird dann eben auch, wie sagt man, Unfähigkeit unterstellt, was ich auch immer sehr gefährlich finde, weil man sich dann eben auch aus dieser Verantwortung zieht, das Gemeinwesen ja mit den Steuern mitzufinanzieren. Ein Gemeinwesen, von dem man ja auch sehr profitiert. Also finde ich das auch verantwortungslos zu sagen, ja, wenn die Steuern erhöht werden, dann bin ich aber weg.
Naja, so einfach ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Was immer wieder vergessen wird, es gibt ja die Wegzugsbesteuerung. Interessant ist ja allerdings, dass ausgerechnet unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche jetzt mal reingeworfen hat, die könnte man ja abschaffen.
Ja, weiß ich jetzt nicht wirklich, was man dadurch gewinnt, außer dass
dann fiel es den Unternehmen weg oder den reichen Leuten wirklich leichter. Ansonsten müsste ja das gesamte Vermögen innerhalb einer gewissen Zeit auch nochmal zusätzlich besteuert werden, was man hier aus Deutschland abzieht. Mhm. Insofern, also auch da, das sehe ich im Moment immer so als Scheinargumente an, weil es gar nicht so einfach ist oder man nicht mal eben so Deutschland verlässt, als weder als Unternehmen noch als reiche Person. Ne?
Ja, das stimmt. Das Außensteuergesetz hat da einiges an Vorkehrungen getroffen, ja.
Ja, aber das hat ja auch alles tatsächlich am Ende ganz viel mit unserer Demokratie zu tun. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was du so treibst und machst mit dem Geld, was dir zur Verfügung steht. Denn du investierst zum Beispiel ja in den Schutz unserer Demokratie. Du hast HateAid, Korrektiv und auch das Projekt Together unterstützt. Und wie kam es dazu, dass du dich auf diese Projekte gestürzt hast? Und wie siehst du in dem Zusammenhang auch gerade den ganz aktuell den Druck auf die beiden Geschäftsführerinnen von HateAid, der zum Jahreswechsel von Seiten der USA ausgeübt wurde, indem sie eben quasi zu unerwünschten Personen erklärt wurden? Das geht ja jetzt schon massiv in, glaube ich, so unsere eigenen Belange hier rein und ist ja ein Angriff auf unsere Demokratie, schätze ich mal.
Ja, also ich habe Annalena von Hodenberg, die Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin, kennengelernt. Das war im Juni 2023. Das war auf einem Retreat, das von Project Together organisiert wurde. Und sie hat dann von ihrer Organisation erzählt, von ihrer Arbeit erzählt und eben wie krass in Social Media ja die Demokratie letztlich ausgehöhlt wird, indem Falschnachrichten verbreitet werden, sich dann eben auch die Filterblasen bilden, wo dann Menschen drin sitzen und dann immer nur noch diese Fake News bekommen oder eben rassistische, populistische Botschaften dann auf sich einprasseln lassen und das dann auch irgendwie abgesichert ist durch eine sehr, sehr bösartige Art der Kommunikation in insbesondere Kommentaren, wo dann eben digital der Hass über Andersdenkende dann ausgeschüttet wird und sich darüber viele, viele Menschen extremst radikalisieren in ihren Ansichten. Und das ist halt herzlich unreguliert und die Plattformen geben die Verantwortung dann auch immer von sich, beziehungsweise selbst wenn sie mal die Verantwortung zugewiesen bekommen durch Regulation oder Gerichtsurteile, dann ja, werden die dem auch nur am Rande irgendwie mal gerecht und da kommt dann so ein Tröpfchen auf einen unglaublich heißen Stein. Und da ist auch in der politischen Lobbyarbeit ist natürlich die Tech-Branche sehr, sehr gut unterwegs, sehr gut finanziert und nimmt da natürlich auch massiv Einfluss und jetzt, wie man es auch sehen kann, über die USA. Und da fand ich es sehr beeindruckend, dass HateAid sich nicht nur als Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt sieht, sondern eben auch Gerichtsprozesse für ja, Präzedenzfälle unterstützt und sich auch für eine Regulatorik einsetzt, gerade auf EU-Ebene. Und das finde ich unglaublich wichtig, denn es verzerrt den politischen Diskurs dermaßen und in eine wirklich besorgniserregende Richtung und auch nicht nur in Deutschland, sondern global, dass es da eben ein Gegengewicht zu dieser Tech-Branche braucht. Und deshalb war ich sehr schnell davon überzeugt, dass HateAid eine unglaublich wichtige Organisation ist und habe da auch sehr schnell eben meine finanzielle Unterstützung zugesagt. Ja, und natürlich damals noch in der Hoffnung, dass es sich anders entwickeln würde, dass da irgendwo auch schneller es sich zum Besseren verändern würde. Leider musste ich dann oder mussten wir in den letzten Jahren ja feststellen, dass das nicht der Fall ist.
Was? Ja, aber es darf da ja auch ein bisschen politische Unterstützung dann, ne? Und das kommt zwar so ein bisschen aus Europa, aber nicht so, wie man es eigentlich erwarten müsste oder sein sollte. Ne?
Ja, also da habe ich mir sehr viel mehr erhofft, womit ich jetzt aber nicht sagen möchte, dass diese Unterstützung von HateAid vergebens gewesen wäre, sondern im Gegenteil. Ne? Möchte mir die Welt jetzt auch nicht vorstellen, wenn es diese Arbeit von HateAid nicht gegeben hätte. Und ich bin nach wie vor natürlich der Meinung, dass da viel mehr getan werden muss und jetzt noch umso mehr und es umso wichtiger ist, die Arbeit von HateAid zu unterstützen.
Und hast du denn da konkret noch jetzt gerade ganz aktuell Kontakt zu den beiden Geschäftsführerinnen und zu dem Verein?
Ja, absolut. Ich bin auch nach wie vor Förderer. Und hab mit Annalena auch um Weihnachten herum mal Nachrichten ausgetauscht.
Ja, geht's denen damit? Also es ist ja schon ein starker Angriff. Man hat ja auch gesehen, als die Amerikaner den Richtern am Internationalen Strafgerichtshof, die sich ja für den internationalen Strafbefehl gegen Netanyahu ausgesprochen haben, plötzlich alles gekappt haben, inklusive auch aller Zahlungsmöglichkeiten, dass die wirklich von allem abgeschnitten waren. Und da kann man ja sehen, welche Macht dort in der USA vorherrscht. Und das ist ja etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass man dann diese Angst womöglich jetzt hier auch haben muss bei den beiden von Hate8 und auch anderen, die sich dafür für mehr Sicherheit und weniger Hass und Hetze im Netz einsetzen. Bestehen da solche Ängste?
Also natürlich muss man entsprechende Vorkehrungen treffen. Also in die USA einreisen würde ich in dieser Tage auch nicht mehr, weil ich mich auch öffentlich dazu bekenne, Hate8 mitzufinanzieren. Ja, also das ist schon ja ein großer Angriff auf eine Organisation, die sich für Demokratie einsetzt, gegen Hass einsetzt. Und es ist unglaublich. Und vor der Trump-Ära hätte ich nie gedacht, dass sowas aus den USA mal stattfinden würde. Ein Land, das klassischerweise auch immer auf die Demokratie so stolz gewesen ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, eine Demokratie, wo es eigentlich nur zwei große Parteien gibt, ja, weiß ich nicht, wie demokratisch ich das System dann am Ende halte. Aber gut, ne, es wurde immer viel propagiert. Es wurde auch immer so ja, militärisch in andere Staaten exportiert. Und dass das jetzt der Staat ist, der auch in der ganzen Welt daran arbeitet, diese Prinzipien klein zu kriegen, das ist immer noch wie ein schlechter Fiebertraum.
Was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Wie kann man zum Beispiel Organisationen wie Hate8 unterstützen? Was kann man machen? Was können wir tun? Was kann also auch jeder von uns letztendlich tun? Hättest du da einen Tipp für uns?
Also Spenden ohne Frage, natürlich auch auf Social Media unterstützen, liken, folgen, kommentieren, auch in Kommentaren dagegen halten. Ne? Wobei man da ja auch feststellt, dass das von der Hassseite dann man auch
ja, es wird ziemlich stark zurückgeschossen.
Ne? Eine oder andere zu erwarten hat, ja, richtig. Aber gut, das ist ja eigentlich genau das Thema, ne? Wenn man sich davon beeindrucken lässt und mundtot machen lässt, dann überlässt man das Feld denen, die diesen Hass verbreiten.
Das wird ja auch immer kurioser, finde ich, ne? Wenn ein Elon Musk dann, weil seine KI Grok mittlerweile diese sexualisierten Inhalte überall verbreiten lässt und dann hier wie Großbritannien sich klar dagegen stellen und Untersuchungen anregen und auch Strafen überlegen, werden dann von Elon Musk als faschistisches Regime bezeichnet, die nicht mehr die Meinungsäußerung gelten lassen. Und dann wird es irgendwann ab einem bestimmten Punkt auch kurios und man merkt dann eben auch, ja, man hat eigentlich auch kaum noch Argumente, die man wirklich nutzen kann, weil die andere Seite dreht einfach alles um und dann steht man da und staunt nur noch und denkt, ja gut, und jetzt? Also ich finde es auch ziemlich krass, was da gerade so läuft.
Ja, wie sich die Weltpolitik auch von so unreifen Charakteren steuern lässt. Ne? Ich meine, das ist ja so sehr unreifes Verhalten, kindlich fast schon und ja.
Ja, aber es ist genau, vielleicht ist das der Punkt. Es ist auf der anderen Seite auch simpel und ich glaube, bei all den Krisen, die wir hinter uns haben, ist dieses Simple vielleicht genau das, was den Leuten gerade irgendwie gut gefällt. Keine Ahnung. Ich lese gerade das Buch von Stefan Grünewald, Wir Krisenakrobaten. Da beschreibt er so einige von diesen Themen, also sehr lesenswert. Kriegt da so ein bisschen Verständnis dafür, warum wir nach Corona, nach dem Ukraine-Krieg und diversen anderen Krisen oder warum viele Menschen da sich dann so schnell darauf einlassen, weil das so eben genauso einfach ist. Und wenn man sich umguckt, ist ja gerade weltweit, dass überall die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch ist. Also umso wichtiger natürlich Unterstützung für so Hate-Aid-Organisationen oder der Organisation Hate-Aid oder eben auch Korrektiv, da unterstützt du auch, ne?
Ja, genau. In etwa gleichem Umfang. Auch bei Korrektiv, da habe ich die damalige Co-Geschäftsführerin Janette Gusko auf demselben Retreat übrigens kennengelernt. Ah. Und ja, da hatte ich da die erste Tranche der Förderung in 2023 gezahlt. Und als dann diese Geheimplanrecherche veröffentlicht wurde und dann aufgedeckt wurde, wie eben auch Politiker aus der AfD da sehr düstere Pläne haben, Und als dann auch millionenfach die Menschen auf die Straße gegangen sind. Das war schon, wie ich gesagt habe, das hätte mir jetzt, das war eine Rendite, die hätte mir kein Aktienportfolio bieten können. Und das wäre ein Geld eben nicht aufzuwiegen gewesen.
Also ist schon was, wo man dann als jemand, der da nicht unwesentlich beteiligt ist bei der finanziellen Unterstützung, wo du dann auch für dich gesagt hast, ja wow, das ist ein tolles Ergebnis.
Ja genau, ich so dieses Gefühl, ich war dabei. Ne? Ja.
Ja, okay.
Ja, dann aber auch wieder erschreckend, wie wenig davon noch übrig ist, ne? Und von
jetzt, ja.
Und wie die AfD und ja, die rechte Blase irgendwie, aber die Dinge, die damals noch unsagbar waren und auch Stichwort Remigration und alles, was dahinter steckt, irgendwie jetzt aber viel sagbarer geworden ist, als es damals noch war. Also.
Ja, sie haben es immer weiter in die Richtung verschoben, wobei man ja nach wie vor sagen muss, selbst wenn jetzt 25% der Wähler die AfD zurzeit wählen würden, es bleiben immer noch 75%, die es nicht tun. Mhm. Und ich glaube, diese Wirksamkeit, auch diese Selbstwirksamkeit in dem zu sehen, dass wir durchaus eine Menge Möglichkeiten haben, uns noch dagegen zu stellen. Selbst Sachsen-Anhalt, selbst wenn dort 40% am Ende die AfD wählen, sind 60%, die es nicht tun. Das ist die Mehrheit.
Ja.
Aber das ist ja auch, ich glaube, das hat ja schon der eine Kabarettist, ich komme gerade nie auf den Namen, auch klar gemacht, auch Donald Trump ist ja nur von 70 Millionen der Wähler und das heißt am Ende 30% der Wähler gewählt worden. Es war nicht die Mehrheit, aber der bestimmt jetzt, was auf der Welt passiert und nicht wirklich zum Guten. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass eine Minderheit es am Ende nicht gelingt, den Diskurs komplett zu übernehmen. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das in diesem Jahr auch schaffen und auch in den nächsten Jahren schaffen, da noch gegenzuhalten.
Ja, ich zweifle auch ein bisschen am Rückgrat der Unionsparteien.
Leider auch.
Das ist eine große Sorge, die ich habe, auch wenn natürlich die Mehrheit sich nicht für diese radikale Partei entscheidet. Ja, und das andere ist, dass der Diskurs ja parteiübergreifend auch schon arg nach rechts gerückt ist, ne? Also alle Parteien haben irgendwie das Thema Migration auf der Agenda stehen und was sich ja mit dem Erstarken der AfD auch immer mehr als großes Thema rauskristallisiert hat und ja.
Ja, das ist so ein Widerspruch. Auf der anderen Seite brauchen wir Fachkräfte aus dem Ausland. Wir brauchen die Zuwanderung, weil wir sonst ja auch immer weniger werden, auch von der Demografie her. Und das ist so ein irrer Widerspruch, den ich auch manchmal nicht so ganz klar kriege, wie gerade auch die großen Parteien das nicht erkennen und nicht eben entsprechend dagegenhalten können.
Hoffentlich ja auch der Schaden ist schon entstanden, ne? Weil viele sich überlegen werden, möchte ich in Deutschland arbeiten, sich politisch da so entwickelt und ja, auch es immer mehr Anfeindungen gibt.
Friedrich Merz ist, während wir das hier aufnehmen, gerade in Indien und wirbt dort um mehr Fachkräfte für Deutschland. Ehrlich gesagt, wäre ich Inder und würde mich mal informieren, was in Deutschland los ist, würde ich sagen, nö, da gibt es bestimmt andere Länder, wo ich hin kann.
Ja, richtig. Genau. Und da ist Friedrich Merz ja jetzt auch nicht so die Person, die da durch eine Willkommenskultur geglänzt hätte und ja, so.
Ja, komm, er könnte immerhin zwei Argumente anführen. Er könnte beispielsweise sagen, ihr müsst dann hier nicht mehr wohnen, in Deutschland ist es viel schöner und da gibt es auch besseres Brot als bei euch.
Ja, das stimmt. Da hat er natürlich die zentralen Argumente auf seiner Seite. Ja.
Naja, gut.
Ja.
Lassen wir mal dieses Thema, gehen wir mal zum nächsten. In Mönchengladbach hast du das alte Haus mitgegründet, ein Coworking Space. Wie kam es dazu? Ich habe es mal angeschaut, sehr schön das Ganze. Ist ja auch nicht so weit weg, vielleicht komme ich mal vorbei und gucke mir das mal an.
Ja, da bist du natürlich immer herzlich eingeladen. Und da würde ich mich sehr freuen. Ja, wie kam es dazu? Also ich habe das Gebäude gekauft, weil ich eigentlich dachte, dann habe ich da ein kleines Steuerberatungsbüro und Wohnungen drin.
Du arbeitest tatsächlich ganz offiziell als Steuerberater.
nicht viel.
Also.
Nein. Ich bin offiziell als Steuerberater bestellt, aber dass ich das Gebäude erworben habe, das war 2017. Also da.
Ah, okay.
Da liegen halt einige Jahre auch dazwischen und ja, einige und die Vorstellungen so, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, die haben sich dann auch in der Zeit ein bisschen verschoben. Naja, jedenfalls war dann nichts mit Wohnungen, weil das brandschutztechnisch schwierig geworden wäre und Denkmalschutz und ja. Brandschutz, die werden in diesem Leben keine Freunde mehr.
Und das stimmt leider.
Naja, dann hat es lange gedauert. Es war auch viel mehr marode, als man auf den ersten Blick gesehen hat. Und irgendwie hatte ich manchmal so das Gefühl, so dieses Gebäude und ich, wir teilen irgendwie so ein Schicksal, weil ich irgendwie auch so bei mir persönlich, je tiefer ich in bestimmte Dinge reinging, auch festgestellt habe, ach, ja, da musst du noch mal ran, da bist du noch irgendwie lost und da bröckelt es. Ja, und dann ist Anfang 2023 hat sich dann abgezeichnet, dass es doch mal was wird, dass man das beziehen kann. Und da hatte ich dann die Idee, so ein Coworking für Menschen, die in gemeinnützigen Organisationen arbeiten oder für Impact-Unternehmen da einzurichten. Und das Konzept hatte ich auch erstmal so da in die Welt getragen oder in Mönchengladbach in die Stadt getragen, war auch erstmal viel Interesse drauf und haben sich auch einige Leute gemeldet, aber so, ja, am Ende ist das dann so ein bisschen abgeebbt, dass ich dann so das Gefühl hatte, für Mönchengladbach vielleicht ein bisschen schwierig, weshalb zugegebenermaßen das Konzept jetzt mittlerweile ein anderes ist und dann auch ganze Räume und Etagen vermietet werden an Unternehmen, die jetzt keinen Social Impact Schwerpunkt haben oder einen gemeinnützigen Schwerpunkt. Also ja, aber das war die Idee, die ich noch immer sehr, sehr schön finde und dann auch dachte, da kann sich vielleicht in Mönchengladbach was formen. Aber ja, da muss man auch merken, gelingt mir das jetzt gerade so, wie ich mir das vorgestellt habe oder nicht.
Aber erstmal existiert es ja jetzt, ne? Und du bist da ja auch drin nach wie vor, oder?
Ja, genau.
Ja, 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 gut, Mönchengladbach ist jetzt auch nicht so die Weltstadt, leider, ne?
Ja, das.
Aber immerhin gehört es ja zur Ruhrmetropole eigentlich. Also der Umkreis ist ja relativ, das Einzugsgebiet ist ja relativ groß, ne?
Mhm.
Das liegt ja schon jetzt nicht unzentral, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt. Man ist auch schnell in Düsseldorf.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig. Man muss dann schon Mitarbeiter haben, die in Mönchengladbach wohnen, die dann dorthin gehen. Mhm. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Also das heißt, wir drücken oder ich drücke weiter die Daumen, dass das da auf jeden Fall entsprechend weitergeht. Aber du hast ja auch vor 2 Jahren eine, wie ich gelesen habe, nicht unbeträchtliche Summe in Climate Farmers investiert. Was war dir denn da besonders wichtig oder was sind denn überhaupt so generell Kriterien für dich, um in Projekte bzw. Unternehmen zu investieren?
Also Climate Farmers, genau, das war ein sehr großes Investment, wo ich auch, wo ich sehr von überzeugt gewesen bin, dass das ein guter Ansatz ist im Hinblick auf Bindung von CO2.
Wesen bist du es nicht mehr, oder?
Doch, bin ich immer noch.
Okay, gut.
Die Sache ist die, dass das, also es gibt zwar Climate Farmers noch und das, also ich sag mal, der Impact, den ich jetzt mit diesem Geld in die Welt gebracht habe, der ist jetzt auch nicht weg, aber das Unternehmen selbst, in das ich investiert habe, das gibt es in der Form nicht mehr. Ne? Also,
schade. Mhm.
Aber
worum ging es da?
Also nochmal, ne? Die ganzen Ansätze, die gibt es noch, jetzt in anderer Form, aber so dass dieses ursprüngliche Unternehmen, so gibt es nicht mehr. Mhm. Die haben es leider nicht geschafft. Aber der Ansatz war, CO2 im Boden zu binden. Also ich meine, wir können einerseits den Ausstoß begrenzen, wir können andererseits aber auch überlegen, wie kriegen wir Kohlenstoff wieder zurück in den Boden. Ja, und also es wird nicht CO2 gebunden, sondern Kohlenstoff gebunden. Und CO2 minus Kohlenstoff ist Sauerstoff. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und die haben eben Ansätze entwickelt, wie das eben möglich wird und auch zusammen mit LandwirtInnen zusammen diese Konzepte entwickelt und weitergetragen und Know-how vermittelt, um ja das eben ja mehr ins Bewusstsein der Personen zu bringen, die da eben was verändern können. Und das fand ich oder finde ich noch immer einen großartigen Ansatz. Da gibt es auch Filme zu, oder beziehungsweise einen Film aus den USA, Kiss the Ground heißt der, wo es sehr um das Thema geht, wenn man das mal verstehen möchte. Also was man für die Bodengesundheit tun kann, dass das eben einen ökologischen massiven Unterschied macht. Ja, nochmal, bin ich nach wie vor von überzeugt und bin auch überzeugt davon, dass dieses Geld nicht sinnlos investiert war, sondern dass es eben auch eine Menge in Köpfen von Menschen verändert hat und dieses Konzept eben mehr Fahrt aufnehmen konnte. Ja, aber so im rein wirtschaftlichen Sinne.
Ich finde das jetzt ganz spannend, weil den nächsten Podcast, der nach dir kommt, den ich noch aufnehmen muss, den mache ich mit Hannes Brandner und der ist Co-Founder bei CQT Carbon Harvest. Und die haben auch sowas vor, ja, dass die Pflanzen, schnell wachsende Pflanzen, die eben dann viel CO2 binden, dann verpressen wollen und unter die Erde bringen wollen, damit eben dann halt CO2 binden. Das ist ja auch dann anscheinend so ein ähnlicher Ansatz, habe ich den Eindruck gerade.
Ähnlicher, also bei Climate Farmers war es eher, dass man so durch bestimmte Pflanzungen und Beipflanzungen und Zwischenpflanzungen und so dann ja auch beispielsweise Pflanzen, die tiefe Wurzeln ausbilden, die dann im Boden verbleiben, ne, dass man da eben den Boden auch wieder mit Kohlenstoff anreichert, was für die Bodengesundheit eben auch sehr zuträglich ist. Aber ja, klar, das ist auch ein ähnlicher Ansatz, den du da beschreibst. Ja, das ist auch ein spannendes.
Vielleicht vernetze ich euch mal. Dann kannst du ja mal gucken, ob das was wäre, was interessant ist.
Ja, ja. Ja, und genau. Idee war dann eben auch, dass man CO2-Zertifikate quasi ausgeben kann.
Das wollen die dann auch halt.
Beziehungsweise ist so über diese CO2-Zertifikate hinaus gedacht, auch viel von Ökosystemdienstleistungen die Rede, ne? Dass man die eben dann damit, oder dass man sich die vergüten lässt, diese Ökosystemdienstleistungen auch durch Labels und ähnliche Dinge.
Ich hatte ja hier auch schon einen Podcast mit Alin Gasparian von WeGrow, die ja Kiribäume machen. Ich bin ja seitdem der absolute Kiribaum-Fan, ne? Weil die eine irre Menge an CO2 speichern, aber irre schnell wachsen. Mhm. Also ich glaube, das schnellste Wachstum hatten die von einem Kiribaum in 6 Monaten 7 Meter. Mhm. Und das Holz ist eben sehr, sehr leicht und lässt sich sehr schnell weiterverarbeiten. Die haben jetzt Kiri-Blocks daraus gemacht und ich finde, das kann schon so die Zukunft des Bauens mit Holz revolutionieren, weil man da wirklich irre viel mitmachen kann. Also ich finde solche Sachen immer wieder hochspannend und faszinierend, was es da an Möglichkeiten gibt. Und ich hatte vorher nie was von Kiri-Bäumen gehört, also deswegen.
Ja, ein Freund von mir, der ist da auch großer Fan von und hat mir das näher gebracht. Und ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Also ist auf jeden Fall ein großartiges Ding. Wo man nur natürlich ein bisschen aufpassen muss, ist, ne, wenn man jetzt überspitzt formuliert, Regenwald abholzt, um Kiribaumplantagen zu pflanzen, ne, dann.
Nee, das machen die nicht.
Möchte ich denen jetzt auch nicht unterstellen. Ich weiß auch, dass die dann sehr viel nachhaltigeren Ansatz haben, ne? Aber wenn das jetzt großes Geschäftskonzept wird und dann eben auch die InvestorInnen sich darauf stürzen, unter Renditegesichtspunkten kann sowas trotzdem schnell passieren. Ne? Und was hier auch eine Diskussion ist, die ich aber überhaupt nicht beurteilen kann, ist ja immer so diese Frage nach invasiven Arten, ne? Die dann andere Arten verdrängen. Aber wie gesagt, da kann ich auch jetzt nicht fundiert was zu sagen. Ich weiß nur, dass es eben diese Frage gibt. Ach so, das kannst du.
Ja, bei WeGrow sind das Hybridsorten und die können sich nicht mehr selber vervielfältigen. Also die haben nicht mehr sind keine invasive Art mehr. Die Schweiz hat zum Beispiel den klassischen Paulownia-Baum, den Blauglockenbaum, das ist ja der Kiribaum, darf gar nicht angepflanzt werden, aber die Hybridsorten von WeGrow schon, weil die eben nicht mehr invasiv sind. Und was auch ganz spannend ist, die gehören ja gar nicht zur Forstwirtschaft, das ist ja Landwirtschaft. Ja. Weil man kann danach auf der Fläche, wo die Kiribäume geerntet werden, wieder ganz klassisch neue Sachen, also Mais oder Getreide oder sonst was pflanzen und hat einen viel, viel besseren Boden als vorher. Mhm. Also da gibt es auch viele Vorteile. Aber natürlich das Thema Monokultur, invasive Arten sind tatsächlich so Themen, wo die immer wieder auch versuchen, natürlich aufzuklären. Aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Sehr, sehr spannend. Du hast ja auch noch einige andere Unternehmen investiert. Kannst du uns da ein paar nennen? Also ich kann das, ich habe hier ein paar stehen, aber vielleicht sagst du da einfach was zu.
Ja, also was ich auch großartiges Konzept finde, ist das sogenannte Verantwortungseigentum, Steward Ownership. Ne, ist ja auch politisch immer die Frage, ob man, oder beziehungsweise ist es auf dem Weg, da eine eigene Rechtsform draus zu machen. Das heißt, man hat eben nicht mehr dieses klassische Shareholder-Value-Prinzip, ne, dass die kapitalmäßig am Unternehmen beteiligt sind, ne, von den Chancen überproportional profitieren. Also dass Dividendenausschüttungen und Gewinne in der Veräußerung eben massivst begrenzt sind. Ich finde es spannend, in solche Unternehmen zu investieren, gerade auch was die Start-up-Finanzierung anbelangt, gibt es da eine große Lücke und Schwierigkeiten, weil alle irgendwie nur diese Überrendite und ne, das muss ein Einhorn werden und das Zigfache des Investments dann wieder zurückbringen beim Exit. Ne, so ticken dann da eben viele, weshalb das schwierig ist, da Finanzierung für zu kriegen. Aber das ist eben so eine Lücke, die ich dann mit dem, was mir zur Verfügung steht, auch gerne fülle. Und also mein Lieblingsinvestment ist da im Moment der Tamponhersteller Wild, beziehungsweise die haben so eine Algenfaser entwickelt und die eben in diesen Tampons verarbeitet wird. Und das ist wirklich ein beeindruckendes Unternehmen und auch 100% Frauen geführt. Ja.
Wenn du da einen tollen Kontakt zu hättest, dass du mir da vielleicht die Geschäftsführerin für einen Podcast vermittelst. Ich suche ja immer Frauen für meinen Podcast. Das ist ja immer sehr schwierig und Frauen sagen viel, viel seltener zu.
Ja.
Vielleicht ist es auch ein Zeitthema, keine Ahnung, weil ja oft dann noch die Familie, Kinder und sonst was hintersteht. Aber ich habe mir das nämlich angeguckt, ich finde das toll und wenn du mich da empfehlen könntest, wäre ich dir natürlich super dankbar.
Ja, ich meine, wenn da du schon Sebastian auch im Podcast hattest.
Genau, da bist du ja auch involviert bei Neue Narrative, ne? Wir reden von Sebastian Klein.
Ja, genau. Und ja, die Wald und Sebastian sind auch sehr eng. Also da glaube ich, gibt schon gute Argumente. Also ich spreche die Ihnen das auf jeden Fall mal an.
Sehr gut. Vielen Dank. Und Neue Narrative, wie gesagt, hast du ja auch. Da ist der Sebastian Klein auch mit drin. Sebastian Klein hatte ich letztes Jahr im Podcast. Ähnliches Thema. Hat auch seine Millionen weggegeben, die er mit Blinkist beim Verkauf von Blinkist bekommen hat und hat dann ein Buch geschrieben, Toxisch Reich, wie Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Ihr kennt euch auch gut, nehme ich an, ne?
Wir kennen uns gut, wir machen auch zusammen Karma Capital, wo es ja auch darum geht, eben Steward Ownership Unternehmen zu finanzieren.
Cool. Das gehört euch dann als, seid ihr dann so Venture? Läuft das dann?
Also es ist eine Fondskonstruktion, aber tatsächlich jetzt unsere Anteile an dieser Gesellschaft, die liegen in einer gemeinnützigen GmbH. Also das eben alles das, was dann aufgrund unseres Kapitalinvestments da rauskommt, dann beziehungsweise um dem Ganzen jetzt mal ein bisschen Vorschub zu leisten, werde ich auch am Fonds beteiligt sein, aber so das größere Commitment, das steckt dann eben in dieser gemeinnützigen.
Aber Karma Capital finde ich auch einen schönen Namen.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch sehr schön gewählt. Ja. Und das Logo finde ich toll.
Das muss ich mir nochmal angucken, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Was zeigt das?
Also das zeigt so die Initialen von Karma Capital auf eine sehr schöne Weise, aber es zeigt auch, es ist dann so ein in diesen Initialen ist dann so ein Pfeil und dieser oder angedeuteter Pfeil und der schließt so eine Lücke in einem Kreis und dieser Kreis formt das C und ne, diese Lücke eben, die gefüllt wird, das ist eben auch so diese Lücke, die das für dieses Konzept füllen soll und so. Und ich hatte mit dem Falk Lewis mal darüber geschrieben, der hatte mir das mal näher gebracht, das fand ich echt spannend, ja.
Ja, sehr cool. Das werde ich mir angucken. Ich bin ja auch nebenbei noch gelernter Grafikdesigner.
So,
das mache ich schon seit über 30 Jahren. Und deswegen interessiert mich sowas natürlich dann auch schon immer so aus dieser Richtung.
Ich bin Hobby-Grafikdesigner. Ich habe mal selber so ein bisschen angefangen, ja.
Ja, sehr cool. Dann eine Verbindung mehr. Sehr schön. Und wir haben noch eine Verbindung, ne? Du bist ja auch selber mittlerweile Podcast-Host und zwar zusammen mit Helene Wolf und euer Podcast heißt In Verbindung und dreht sich um Allyship. Worum geht's da? Also was bedeutet das?
Ja, Allyship bedeutet, dass man sich von privilegierter Seite zu einem bestimmten Thema äußert und eben auch Partei ergreift für diejenigen, die bei diesem Thema eben nicht auf der Seite der Gewinnenden stehen. Und jetzt speziell in diesem Podcast geht es um das Thema Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus und dass ich als männlich gelesene Person dann eben das co-hoste, wir auch männlich gelesene Personen einladen und wir darüber sprechen können, was man von männlicher Seite eben tun kann, um einen Beitrag zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu leisten.
Es war, von Helene Wolf gibt es dann so ein bisschen Druck von weiblicher Seite.
Ja, was heißt Druck? Also ich, das finde ich gerade das Angenehme bei Helene, dass man sich in den Gesprächen mit ihr über das Thema einfach auch sehr wohl fühlt. Ja? Und ja. Ne, ich meine, sie hat da eine klare Haltung und insistiert dann auch an den richtigen Stellen. Ne? Also ist jetzt auch nicht so als, aber es ist ein bestimmtes, aber trotzdem irgendwie angenehmes Schieben in die richtige Richtung, ja.
Und nennt man's, ne?
Bitte?
Nudging nennt man das dann
so. Nudging, ne? So kann man es auch nennen, ja.
Ja, ich werde diesen Podcast natürlich in den Shownotes verknüpfen, also den Link da rein tun, damit die Zuhörerinnen hier da natürlich sich das mal anhören können. Ich denke, es lohnt sich. Ihr habt spannende Gäste, unter anderem Sebastian Klein habe ich gesehen oder Michael Fritz von Viva Con Aqua und auch weitere. Insofern lohnt sich das mit Sicherheit. Und das ist natürlich auch super sinnvoll. Und da kommen wir, weil die Zeit so voranschreitet, leider, auch zum Sinnstift. Der Sinnstift ist ja wie immer mein Bleistift, den ich verschicke. Und du bekommst den natürlich auch noch.
Da freue ich mich.
Der über die Nutzungsdauer hinaus etwas Sinnvolles erbringt. Am oberen Ende des Stifts ist noch so eine kleine Samenkapsel. Die kann man entweder vorher absägen oder wenn man den Stift aufgeschrieben hat, steckt man das in Blumenerde und gießt das fleißig und dann soll der hübsche kleine Vergissmeinnicht auskommen.
Der Sinnstift.
Meine Frage zum Sinnstift an dich. Was mich ja immer interessiert, sind die Werte und das Warum hinter dem Tun von Menschen und Unternehmen. Und du darfst heute, weil es die Jubiläumsfolge ist, zwei Fragen zum Sinnstift beantworten. Also, kannst du dein Warum beschreiben, also das, was dich antreibt und welcher Wert ist dir besonders wichtig?
Was treibt mich an? Also mich treibt an, dass ich einen Beitrag dazu leisten möchte, dass mehr Menschen auf der Welt ein Leben in Würde führen können und wir uns darüber bewusst werden, wie ungleich wir Ressourcen verteilen. Und dass eben für das Leben in Würde wichtig ist, daran was zu verändern.
Und der Wert, der für dich besonders wichtig ist?
Der Wert, die Würde des Menschen.
Das passt. Sehr gut. Und das ist für dich auch nicht verhandelbar. Das heißt, da richtest du auch dein eigenes Handeln nach aus, was wir heute ja eigentlich schon gehört haben im Podcast.
Also bei jedem Menschen wird man auch Handlungen identifizieren können, wo man auch mal an der Würde von anderen Menschen kratzt oder gekratzt hat. Ja, also, aber tatsächlich ist es mir wichtig, mir das immer wieder bewusst zu machen und unaufhörlich daran zu arbeiten und da dann besser zu werden. Ja.
Das ist ein schönes, ehrliches Statement. Danke dafür. Dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Wie reagierst du eigentlich inzwischen, wenn du den Satz Geld bedeutet doch Gestaltungsmacht hörst?
Ja, ich fühle mich dann immer ein bisschen von oben herab behandelt, so als wäre ich so naiv, das nicht zu wissen. Die Frage ist ja immer, wem steht man diese Gestaltungsmacht zu? Ja, und müssen einige Menschen so viel mehr Gestaltungsmacht haben als andere, die sich eben in diesem Geld vergegenständigt?
Wärst du auch Millionär, wenn du jetzt für jedes Mal, wenn du den Satz gehört hättest, 1 Euro gekriegt hättest?
Überspitzt formuliert, ja. Aber
sehr schön.
Aber auch da, wenn ich ehrlich bin, nein.
Okay. Aber es zeigt trotzdem ein bisschen, welchen Klischees wir, glaube ich, öfter erliegen, oder?
Absolut, ja.
Dann die zweite Frage. Wissen deine Kinder eigentlich, dass sie einen reichen Papa haben?
Ja, und da sind wir wieder bei deiner Frage vom Anfang. Das sagt einem in Mönchengladbach auch regelmäßig irgendjemand.
Ach so, das heißt, man kommt gar nicht drum rum.
Genau.
Ach, verdammt. Okay.
Also selbst wenn ich es nicht getan hätte, genau.
Und die wollen jetzt immer dann in die nobelsten Skiorte in Urlaub und nicht mehr nur einfach an die Ostsee.
Nö, ach, das kann ich nicht behaupten.
Das nicht. Okay. Das heißt, sie sind schon sehr bodenständig, so wie du.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Und da meine Lieblingsfrage, weil, das stelle ich eigentlich jedem Gast, wer bis zum Ende gehört hat, weiß das mittlerweile auch. Welches Buch würdest du uns unbedingt empfehlen, das man auf jeden Fall mal gelesen haben sollte? Und jetzt nicht Toxisch reich von Sebastian Klein, da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, also am meisten beeindruckt hat mich das Buch Im Grunde gut von Rüdger
Bregmann.
Bregmann, aber ich glaube, im Niederländischen wird ein G eigentlich eher wie ausgesprochen, aber dann wird es schwer auszusprechen. Naja, aber das ist das Buch, das mich so in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat und ich auch eben daran glauben möchte, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und ja, das, wenn man da nicht dran glaubt, dann glaubt man auch nicht daran, dass eine Veränderung zum Besseren möglich ist. Deshalb möchte ich bitte, dass viele Menschen das Buch lesen und daran glauben, dass Menschen im Grunde.
Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ich habe das Buch auch gelesen, fand es auch großartig und es macht mich auch tatsächlich immer wieder zuversichtlich.
Ich sehe es da hinten sogar bei dir im Regal stehen.
Stimmt. Und ich gucke da auch immer wieder drauf, wenn mich mal so eine Krise packt, weil das wirklich, also das Buch und das von Hans Rosling, Factfulness, das steht aber im Moment noch drüben bei meiner Frau, weil die damit auch immer wieder arbeitet. Das sind so die zwei Bücher, die bei mir wirklich einen unheimlich großen Einfluss haben auf die Art, wie ich denke und wie ich versuche zu handeln und zu gucken, die Welt immer noch ein bisschen positiv zu sehen. Deswegen mache ich auch diesen Podcast, weil das macht mich immer zuversichtlich, mit so tollen, großartigen Menschen zu sprechen, die etwas anders machen als das, was man eigentlich so gemeinhin in den Medien findet. Und damit kommen wir ja wirklich auch zum Schluss und zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hoffe, wir haben heute hier bei Gewinn mit Sinn ein bisschen dazu beitragen können, zu zeigen, dass reiche Menschen nicht immer nur versuchen, mit ihrem Geld Einfluss nur für sich selbst zu nehmen, sondern auch etwas anderes betreiben. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, meinen Jubiläumsgast Kai Viehoff, Impact-Philanthrop, Steuerberater und Social-Unternehmer und natürlich Podcast-Host beim Podcast in Verbündung. Und die Links dazu gibt es in den Shownotes, sodass ihr euch auch da weiter drüber informieren könnt. Ich gebe auch mal das LinkedIn-Profil von ihm da rein, dann könnt ihr euch dort mal anschauen, was er so schreibt. Das sind nämlich durchaus auch sehr schlaue Sachen. Und es zeigt eben auch, dass es in Deutschland nach wie vor Menschen gibt, Unternehmer, Unternehmerinnen gibt, die Verantwortung übernehmen für unsere Gesellschaft, für unsere Umwelt und für die Menschen und die auch am Gemeinwohl interessiert sind. Und das ist das, was wir viel, viel mehr brauchen, wo wir viel, viel mehr darüber berichten müssen. Deswegen bin ich froh oder dankbar, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, damit das noch mehr Menschen mitkriegen. Und bis zum nächsten Podcast bei Gewinn mit Sinn. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Kai, für das offene und inspirierende Gespräch.
Ja, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank für die Einladung und das hat wirklich Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Und ich hoffe, das wird bei den Zuhörern und Zuhörern auch so sein.
Das hoffe ich auch.
Dann bis bald.
Ja, bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.